traf der Arak genau zwischen die beiden Widderhörner. Der Eunuch befreite die Klinge aus dem gespaltenen Schädel und trennte den Kopf des Helden mit drei heftigen Hieben vom Hals. Dann hielt er ihn den Merenern hin und schleuderte ihn auf die Stadttore zu, wo er im Sand landete und noch ein Stück dahinrollte. »So weit zum Helden von Meren«, sagte Dario und lachte. »Ein bedeutungsloser Sieg«, mahnte Ser Jorah. »Wir werden Meren nicht erobern, indem wir jeweils nur einen ihrer Verteidiger töten.«
»Nein«, stimmte Dani zu, »trotzdem bin ich froh, dass wir diesen erledigt haben.«
Die Verteidiger schossen ihre Armbrüste auf Belvas ab, doch die Bolzen erreichten ihr Ziel nicht und schlugen harmlos in den Boden ein. Der Eunuch wandte dem Hagel aus Stahlspitzen den Rücken zu, zog die Hose herunter, hockte sich hin und schiss in Richtung Stadt. Mit Oznaks gestreiftem Umhang wischte er sich ab und nahm sich daraufhin die Zeit, die Leiche des Helden zu plündern und das Pferd von seinen Qualen zu erlösen, ehe er zum Olivenhain zurücktrottete. Die Belagerer hießen ihn lautstark willkommen, als er das Lager erreichte. Die Dothraki heulten und kreischten, die Unberührten schlugen mit den Speeren auf die Schilde. »Gut gemacht«, lobte Ser Jorah, und der braune Ben warf dem Eunuchen eine reife Pflaume zu. »Eine süße Frucht für einen süßen Kampf!« Sogar Danis Dothraki-Zofen priesen ihn.
»Wir würden dir das Haar flechten und ein Glöckchen hineinhängen«, sagte Jiki, »doch du hast leider kein Haar.«
»Der starke Belvas braucht keine klimpernden Glöckchen.«
Der Eunuch verschlang die Pflaume des braunen Ben mit vier großen Bissen und warf den Kern zur Seite.
»Der starke Belvas braucht Leber mit Zwiebeln.«
»Die sollt ihr bekommen«, sagte Dani. »Doch der starke Belvas ist verletzt.«
Sein Bauch war rot von dem Blut, das aus der Fleischwunde unter seinen Brüsten rann.
»Das ist nichts. Ich gestatte jedem Mann einen Schnitt, bevor ich ihn töte.«
Er schlug sich auf den blutigen Bauch.
»Zählt die Schnitte, und ihr wisst, wie viele der starke Belvas schon erschlagen hat.«
Doch Dani hatte Karl Drogo durch eine ähnliche Wunde verloren, und deshalb ließ sie nicht zu, dass die Verletzung unbehandelt blieb. Sie schickte Missandei aus, um einen ganz bestimmten befreiten Mann aus Yunkai zu suchen, der für seine Heilkunst bekannt war. Belvas zeterte und beschwerte sich, aber Dani schalt ihn und nannte ihn ein großes Kind, bis er dem Heiler erlaubte, die Wunde mit Essig auszuwaschen, sie zuzunähen und ihm die Brust mit Leinen zu verbinden, das in Feuerwein getaucht war. Danach erst führte sie ihre Hauptleute und Kommandanten zum Rat in den Pavillon.
»Ich brauche diese Stadt«,
erklärte sie ihnen, während sie mit gekreuzten Beinen auf einem Stapel Kissen inmitten ihrer Drachen saß. Iri und Jiki schenkten Wein ein.
»Ihre Kornspeicher sind zum Bersten gefüllt. Sie haben Feigen, Datteln und Oliven, die auf den Terrassen ihrer Pyramiden wachsen, und außerdem lagern Pökelfisch und Rauchfleisch in ihren Kellergewölben.«
»Und große Truhen mit Gold, Silber und Edelsteinen«, erinnerte Dario sie. »Vergessen wir die Edelsteine nicht!«
»Ich habe mir die landseitigen Mauern angeschaut und keinen Schwachpunkt entdeckt«, berichtete Ser Jorah Mormont. »Wenn wir Zeit hätten, könnten wir einen Turm unterminieren und so eine Bresche in die Mauer schlagen, aber was essen wir, während wir graben? Unsere Vorräte sind so gut wie erschöpft.«
»Keine Schwachpunkte in den landseitigen Mauern?« hakte Dani nach.
Meren stand an der Stelle, wo sich der braune Skahazathan langsam in die Sklavenjägerbucht ergoss, auf einer Landzunge aus Sand und Fels. Die Nordmauer erstreckte sich entlang des Flusses, die westliche entlang der Bucht.
»Könnten wir nicht vom Fluss her oder vom Meer her angreifen?«
»Mit drei Schiffen?« »Natürlich werden wir Kapitän Grolio auffordern, sich die Mauer am Fluss genau anzuschauen. Doch solange sie nicht in schlechtem Zustand ist, wird ein Angriff dort den Beteiligten nur zu einem nassen Grab verhelfen.«
»Und wenn wir Belagerungstürme bauen? Mein Bruder Viserys hat mir davon erzählt, ich weiß, dass man solche Türme errichten kann.«
»Aus Holz, euer Gnaden«, sagte Ser Jorah. »Die Sklavenhändler haben alle Bäume im Umkreis von 60 Meilen niedergebrannt. Ohne Holz haben wir keine Trieböcke
um die Mauern aufzubrechen, keine Leitern, um sie zu stürmen, keine Belagerungstürme, keine Schildkröten und keine Rammen. Sicherlich könnten wir versuchen, die Tore mit Äxten zu zertrümmern, aber...
»Habt ihr die bronzenen Köpfe über den Toren gesehen?« fragte der braune Ben Plum.
»Diese Reihen von Harpienköpfen mit offenen Mäulern? Durch diese Mäuler lassen die Mirena siedendes Öl laufen und kochen eure Männer bei lebendigem Leib, während sie mit den Äxten auf die Tore einschlagen.«
Dario Naharis lächelte grauer Wurm an. »Vielleicht sollten die Unberührten die Äxte schwingen. Siedendes Öl kommt ihnen kaum wärmer vor als ein heißes Bad, habe ich gehört.«
»Das ist falsch.« Grauer Wurm erwiderte das Lächeln nicht. »Sie fühlen Verbrennungen zwar nicht so stark wie Männer, doch solches Öl blendet und tötet. Die Unberührten fürchten den Tod jedoch nicht. Gebt ihnen Rammen, und wir werden versuchen, die Tore aufzubrechen und nicht eher aufgeben, bis wir es geschafft haben oder gefallen sind.«
»Ihr würdet fallen«, warf der braune Ben ein.
In Yunkai, wo er den Befehl über die Zweitgeborenen übernommen hatte, hatte er behauptet, an 100 Schlachten teilgenommen zu haben. »Obwohl ich nicht behaupten möchte, ich hätte in allen tapfer gekämpft. Es gibt alte Söldner und verwegene Söldner, aber es gibt keine alten, verwegenen Söldner.« Jetzt sah sie, wie wahr dies war. Dani seufzte.
»Ich werde das Leben der Unberührten nicht wegwerfen, Grauer Wurm. Vielleicht können wir die Stadt aushungern.«
Sir Jorah sah sie unglücklich an.
»Vorher würden wir selbst verhungern, Euer Gnaden. Hier gibt es nichts zu essen, kein Futter für die Maultiere und Pferde.
Dieses Flusswasser gefällt mir auch nicht. Meren scheißt in den Skahazatan, holt sein Trinkwasser jedoch aus tiefen Brunnen. Wir haben bereits von Krankheiten im Lager gehört, von Fieber und Braunbeinen und 3 Fällen von Blutfluss. Es wird noch mehr Opfer geben, wenn wir hier bleiben. Die Sklaven sind vom Marsch geschwächt.«
»Die Befreiten«, berichtigte Dani ihn, »sie sind keine Sklaven mehr.«
»Sklaven oder Freie, sie leiden.